Vielen Dank für das tolle Lied. Ich freue mich jetzt, von diesem wunderbaren Gott zu hören, auf ihn miteinander zu achten, auf ihn hinzuschauen, tatsächlich. Viele von euch haben das vielleicht schon gesehen, sei es live beim Spaziergang, sei es vielleicht irgendwo im Fernsehen, dass viele Kirchturmuhren bei uns in Deutschland auf ihrem Ziffernblatt anstelle von 12 Zahlen tatsächlich 12 Buchstaben haben. Diese Buchstaben sind jetzt nicht wild aneinander gewürfelt, sondern sie ergeben, wenn man sie richtig liest, eine ganz konkrete Botschaft, die vor allem naturgemäß, wenn sie auf einer Kirchturmuhr ist, irgendwie mit dem Thema Zeit in Verbindung steht. Ich habe euch mal zwei solche Beispiele hier mitgebracht. Ich hoffe, ich bin mir nicht sicher, ob ihr das da hinten lesen könnt. Ich schaue mal nach hinten. Oh, der eine oder andere, der sehr gute Augen hat, vielleicht. Hier ist die Gnadenkirche in Wetzlar und hier auf diesem Ziffernblatt, wie gesagt, keine Zahlen, sondern Buchstaben. Und wenn man das richtig liest, steht dort, Zeit ist Gnade. Vielleicht so die ersten Reihen, könnte man ein bisschen genauer hinschauen. Es beginnt der Satz quasi bei der eigentlichen 9, da steht Zeit und dann ist und dann geht es wieder von der 9 quasi zurück, Gnade. Anderes Beispiel. Es ist eine Kirche in Albersdorf, im Thüringer Land. Auf dieser Kirchturmuhr steht, jetzt guckt mal, bei der 1, bei der gefühlten 1 geht der Satz los, nutzt die Zeit. Anstatt Zahlen, Buchstaben mit einer ganz konkreten Botschaft. Spannend ist, dass diese Gemeinde in Albersdorf, hier der obere Kirchturm, dass über diese Gemeinde ein Zeitungsartikel erschien in der Ostthüringer Zeitung, wo genau darauf Bezug genommen wurde. Ja, liebe Albersdorfer, warum war es euch so wichtig, hier die Zahlen durch Buchstaben zu ersetzen und diese Botschaft damit zu transportieren? Lass mich mal ein paar Sätze aus diesem Artikel euch kurz vorlesen. Nutzt die Zeit, kann man in dicken Lettern auf dem Ziffernblatt der Kirchturmuhr in Albersdorf lesen. Die Einwohner beherzigen den Spruch, weiß der Bürgermeister Thorsten Döhler. Wenn es anzupacken gilt im Ort, sind unzählige fleißige Hände da. Wenn gefeiert werden soll, helfen sie bei der Vorbereitung und feiern dann gern mit. Albersdorfer nutzen die Zeit halt gemeinsam. So der Bürgermeister, der das Amt in dem 275 Einwohner zählenden Ort seit 1999 innehat. Liebe Leute, ich glaube, wenn Paulus diesen Artikel lesen würde, würde er sagen, das ist sehr schön für die Albersdorfer. Aber liebe Gläubige, liebe Gemeinde Jesu Christi, das sollte nicht nur für die Albersdorfer gelten. Das sollte vor allem für die Gemeinschaft, für die Schar der Gläubigen gelten. Das sollte vor allem für die Gemeinde Jesu Christi gelten. Das sollte vor allem für euch, Gemeinde Detmold Nord, gelten. Nutzt die Zeit gemeinsam. Und das nicht in einer Art und Weise, dass wir hier irgendwie einen Trend übernehmen und einfach nur gutes Zeitmanagement betreiben wollen. Nein, wenn Paulus sagt, liebe Gemeinde Jesu Christi, dieses Miteinander die Zeit nutzen, das sollte euch auszeichnen, dann versieht Paulus diese Aussage mit einem ganz konkreten Vorzeichen. Und er wird sagen, Leute, dieses gemeinsame Zeit nutzen als Schar der Gläubigen, hat ganz viel damit zu tun, dass wir als Christen ein weises Leben führen sollen, weise unterwegs sein sollen und nicht einfach nur in den Alltag hineinstolpern sollen. Ich möchte mit euch mal Epheser 5 vorlesen, wo dieser Gedanke in den Blick kommt und den wir heute Morgen miteinander bedenken wollen. Epheser 5 ab Vers 15, da sagt Paulus Folgendes. Im falschen Buch, jetzt bin ich richtig, ab Vers 15. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt? Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Dank. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Lasst mich diesen kurzen Text mal ganz kurz einordnen in den gesamten Epheserbrief, wie er funktioniert, warum Paulus hier so sehr darauf besteht. Der Epheserbrief hat eine sehr klare Struktur, einen sehr klaren Aufbau. Wenn wir mal von der Argumentation herkommen, muss man sagen, Epheser Kapitel 2 und 3 ist der absolute Mittelpunkt. Das ist das Kapitel oder die zwei Kapitel, wo Paulus offenlegt, Gemeinde Jesu Christi, wer seid ihr? Was zeichnet euch aus? Was ist das Herz eurer Existenz als Schar der Gläubigen? Und da macht Paulus zwei Aussagen. Die erste Aussage, die Verse 1 bis 10, Epheser 2, euch zeichnet aus, liebe Gläubigen, dass ihr alle, alt, jung, Heide, Grieche, Jude, alle den gleichen Heilsweg hinter euch habt. Alle aus Gnade. Keiner hat einen Vorsprung. Keiner hat irgendetwas, was er vorzeigen kann. Wir haben alle die gleiche Heilsbiografie. Alle aus Gnade. Zweiter Gedanke wird er sagen, und wir, die wir alle die gleiche Heilsbiografie haben, ab Vers 11, wir leben in einem Friedensraum. Christus hat alles, was trennt, beseitigt. Hier vor allem die Diskussion Heiden und Judenchristen, das trennende Gesetz, alles ist weg. Er hat einen neuen Leib geschaffen. Das seid ihr. Und dieser Kerngedanke wird in Kapitel 1 vorbereitet. Paulus startet mit Lob und mit Dank, ein Preiskapitel, ein Dankkapitel, um das vorzubereiten, was in Kapitel 2 sagt. Und die Verse 4 bis 6 gehen von diesem Gedanken aus. Das seid ihr. Und wenn ihr das seid, bedeutet das was für euch. Diese Existenz, sagt Paulus, muss sich ausdrücken. Sie muss sich zeigen. Wenn wir nur von Gott her leben, wenn Gott hinter allem steht und Gott uns zusammengeführt hat, Leute, muss sich das ausdrücken. Und da kommen 5 Befehle. Wandelt jetzt. Der erste Befehl, wandelt in Einheit, hat der Gunnar vor 2 Wochen die Predigt drüber gehalten. Dann wandelt in Heiligkeit, wandelt in Liebe, wandelt in Licht. Und dann unser Text, wandelt in Weisheit. Wenn du das bist, als Gemeinde Jesu Christi, muss sich das in deinem Leben ausdrücken. Und ein Aspekt ist, wandelt jetzt weise, wenn ihr das seid, was ihr seid. Und wenn ihr diese 5 Befehle des richtigen Wandels angeht, liebe Gemeinde, denkt dran, dass die Waffenrüstung das Fundament, die Basis ist. Von hierher kommen wir, das ist die absolute Grundlage. Lebe weise und nutze die Zeit. Der letzte der 5 Befehle des Paulus, wenn wir als Gemeinde das sind, muss sich das ausdrücken. Der übergeordnete Gedanke, Leute, und genau hier ist der Punkt, worin wir uns als Christen erstmalig auszeichnen sollen, sagt Paulus, ist der Gedanke, lebe weise. So seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Was bedeutet das? Ich könnte euch jetzt wahrscheinlich gefühlt sofort 20 verschiedene Definitionen von Weisheit hier anführen. Eines der zentralen Gedanken oder Lehren der Bibel überhaupt, weise zu sein. Ich habe mich für eine Definition von Weisheit entschieden, wo ich glaube, ja, die trifft es sehr gut. Harold Höhner, ein amerikanischer Exeget und Theologe, definiert Weisheit folgendermaßen. Und ich glaube, das ist wirklich der Grundgedanke. Weisheit ist die wahre, die tiefere Einsicht in bereits scheinbar Bekanntes und die Fähigkeit, danach zu handeln. Weisheit ist die wahre, die tiefere Einsicht in scheinbar Bekanntes und die Fähigkeit, danach zu wandeln. Lass mich das mal mit einem Bild veranschaulichen. 2 Männer haben jeweils ein Auto, mit dem sie zur Arbeit fahren. Der Mann A weiß im Groben, wie ein Auto funktioniert. Er setzt sich morgens ins Auto. Er weiß, wenn ich jetzt den Zündschlüssel nehme, ihn ins Schloss drücke und dementsprechend die Zündung betätige, wird der Motor anspringen. Er weiß, ich muss die Kupplung betätigen, das Gaspedal und dann wird das Auto losfahren und er macht das. Das ist ein Kenntnisstand. Er setzt sich hin und fährt früh morgens, wenn der Motor noch kalt ist, mit Affenzahn zur Arbeit, weil er spät dran ist. Person B hat auch ein Auto. Person B setzt sich morgens auch ins Auto, aber er hat eine etwas tiefere Kenntnis. Er weiß, wenn ich jetzt den Schlüssel ins Zündschloss stecke und den Schlüssel drehe, weiß ich, was im Motor passiert. Ich weiß von den Zündvorgängen, ich weiß, dass die Kolben sich bewegen werden und ich weiß, wenn die Kolben sich bewegen werden, brauche ich Öl, um das zu schmieren. Und ich weiß, morgens ist das Öl noch recht zähflüssig und ich sollte jetzt nicht so schnell fahren. Und er setzt sich ins Auto und er fährt langsam zur Arbeit los, bis der Motor warm ist. Person B ist weise, Person A nicht. Ich habe tiefere Erkenntnis von etwas scheinbar Bekanntem. Ich schaue weiter. Ich denke in Zusammenhängen und ich kann daraus entsprechende Folgerungen für meinen Alltag ableiten. Ich glaube, das meint tatsächlich, wenn wir alles mal auf einen Punkt bringen wollen, Weisheit. Sprüche 22, Vers 3 geht hier in eine ganz, ganz ähnliche Richtung. Da lesen wir, der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich. Die Einfältigen aber gehen weiter und müssen es büßen. Der Weise schaut weiter, er erkennt mehr. Sprüche 14, Vers 8, gleiche, ähnliche Aussage. Die Weisheit des Klugen lässt ihn seinen Weg verstehen, aber die Torheit der Dummen ist trügerisch. Weisheit meint, ich erkenne tiefer, ich erkenne wirklich und ich schaue dahinter. Lebt als Weise. Nicht als Unweise. Das sollte euch als Christen auszeichnen, nicht beim vordergründigen Stehen zu bleiben, nicht oberflächlich zu sein, sondern tiefer, wahrer zu erkennen. Und es ist bemerkenswert, dass Paulus diese Weisheit jetzt universell anwendet auf die ganze Gemeinde. Er beschränkt das nicht auf bestimmte Ämter oder Altersgruppen, er sagt, ihr als Christenschar überhaupt, wenn ihr das seid, lebt weise. Und Paulus kann das so universell machen, weil er kurz vorher Kolosser 2, Vers 3 gesagt hat, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Die Aussage, lebe weise, meint also konkret so viel, lebe das aus, wozu du uneingeschränkten Zugang hast. Und zwar jeder, der zu Christus gehört. Ob Ältester der Gemeinde Nord oder Tontechniker, lebe weise. Ob eine junge Mutter oder ein Rentner im Seniorenkreis, lebe weise. Ob ein Jugendlicher, der am Anfang seines Schaffens steht oder ein im Berufsleben stehender Mann oder Frau die Verantwortung trägt, lebe weise. Und wir können und wir sollen alle weise leben, sagt Paulus, weil in Christus alle Schätze der Weisheit verborgen sind. Lebe aus, wozu du Zugang hast. Sei hier aktiv. Ein ganz konkretes Beispiel führt Paulus jetzt an. Was bedeutet das? Mehr zu erkennen, tiefer zu schauen, weise zu sein und weise zu leben. Das bedeutet, hier jetzt in Vers 16, kauft die rechte Zeit aus. Das ist Ausdruck eines weisen Lebens. Diese Formulierung, kauft die rechte Zeit aus, betont vor allem die Dringlichkeit und weniger die Hektik. Das wird in dem Begriff deutlich, den Paulus hier verwendet und mit dem Paulus arbeitet. Das habt ihr mit Sicherheit schon in der einen oder anderen Predigt gehört. Lass mich das kurz nochmal wiederholen. Wir haben im Griechischen zwei Begriffe für Zeit. Chronos ist der eine Begriff. Es meint, oder wir kennen es von Chronologie, von chronologisch. Chronos meint also die Zeit in ihren Abläufen. Wie die Zeit beginnt und wie die Zeit verläuft und wie sie irgendwann mal zum Ende kommt. Hier steht nicht Chronos, hier steht Kairos. Kairos ist ein Begriff, was meint der optimale Zeitpunkt. Kairos meint die Gelegenheit, die sich mir bietet. Kairos meint der Zeitabschnitt, den ich zur Verfügung habe, um ihn zu gestalten. Seht Zeit so. Zeit ist Kairos, die sich bietende Gelegenheit, eine Möglichkeit, aktiv zu sein und zu gestalten. So seht Zeit, und Paulus sagt, nutzt diese Zeit. Die Griechen haben Kairos und den Gedanken dahinter in ihre Mythologie aufgenommen und haben Kairos und den Gedanken dahinter in Form einer Figur, einer Gestalt dargestellt. Ich möchte euch das mal kurz hier an die Wand schmeißen. Drei Dinge sind für diese Gestalt hier wesentlich. Erstens, diese Person hat Flügel. Zweitens, diese Person oder diese Gestalt hat hinten eine Glatze. Und drittens, diese Gestalt hat vorne eine sehr augenscheinliche Locke, die nach vorne hängt. Und so hat man sich damals den Gedanken Kairos vorgestellt. Und es gibt einen fingierten Dialog, den ein Philosoph mal aufgestellt hat und wo er mit diesem Kairos ins Gespräch gekommen ist. Lass mich diesen fingierten Dialog euch mal kurz hier vorlesen. Wer bist du? Ich bin Kairos, der alles bezwingt. Warum läufst du auf Zehenspitzen? Ich, der Kairos, laufe unablässig. Warum hast du Flügel am Fuß? Ja, er hat auch Flügel am Fuß, kann man hier nicht sehen, aber hat sie auch am Fuß. Ich fliege wie der Wind. Warum fällt dir eine Haarlocke in die Stirn, damit mich ergreifen kann, wer mir begegnet? Ja, hier kommt unser Sprichwort, die Gelegenheit am Schopf packen. Warum bist du am Hinterkopf kahl? Wenn ich mit fliegendem Fuß erst einmal vorbeigeglitten bin, wird mich auch keiner von hinten erwischen, so sehr er sich auch bemüht. Das ist der Gedanke, oh, jetzt höre ich noch, bisschen Allgemeinbildung schadet auch nicht in einer Predigt. Das ist der Gedanke von Kairos. Das ist der Gedanke, wenn Paulus sagt, nutzt den Kairos. Also nutze die Gelegenheit, die sich dir bietet, um etwas Sinnvolles, Wertvolles, Hilfreiches, Schönes zu tun. Liebe Gemeinde Jesu Christi, die ihr zu Gott gehört, ihr solltet euch dadurch auszeichnen, dass ihr wach seid. Genau hinguckt, genau hinhört, wahrnehmt, was ist jetzt zu tun? Welche Chance bietet sich jetzt mir? Was ist der Kairos, den ich gestalten kann? Wo kann ich dem Kairos an Schopf packen, bevor er an mir vorbeigeht und nur die Glatze da ist und ich nichts mehr packen kann? Seid wachsam, seid aktiv. Erkennt, wo ihr das Ganze, den Kairos, gebrauchen und nutzen könnt. Um es mal vielleicht humorvoll mit dem Satz von Erich Kästner zusammenzufassen, denkt an das sechste Gebot, schlagt die Zeit nicht tot. Nutzt den Kairos. Jetzt drängt sich eine Frage auf. Inwieweit ist das jetzt ein spezielles Verhalten? Inwieweit ist hier genau an diesem Punkt die Weisheit gefragt? Wo ist der Unterschied, Paulus, zu den Leuten in Albersdorf? Wo ist der Unterschied zu all den Managern und Seminarleitern, die uns Zeitmanagement dementsprechend beibringen wollen und all den Programmen, mit denen wir arbeiten können, ob Christ oder nicht Christ? Wo ist hier Weisheit? Paulus wird sagen, die Weisheit findet sich hier, denn die Tage sind böse. Dieser Nachsatz ist die tiefere Einsicht. Dieser Nachsatz ist die wahre Erkenntnis. Wenn wir das vor Augen haben und es uns bewegt, den Kairos zu nutzen, würde Paulus sagen, dann leben wir weise, weil du tiefer schaust. Denn die Tage sind böse. Wenn Paulus das so formuliert, meint er, denn die Tage werden von dem Bösen schlechthin, dem Satan, beherrscht. Wie in keinem anderen Buch betont Paulus gerade im Epheserbrief und stellt heraus, liebe Leute, wenn ihr am Morgen aufwacht und euer Tageswerk beginnt und ihr euer Tageswerk verrichtet, befindet ihr euch in keinem neutralen Raum. Kein Mensch befindet sich in einer herrschaftsfreien Zone, ob gläubig oder nicht gläubig. Jeder Mensch ist von Herrschaft geprägt, insoweit, dass er irgendwie unter einer Herrschaft steht. Auch wenn es um Ungläubige geht. Epheser Kapitel 2. Da beschreibt Paulus die Vergangenheit der Empfänger, bevor sie Christen wurden, und schreibt mal was, guck mal, was er schreibt. Kapitel 2, Abvers 1. Auch euch hat er aufgeweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, der jetzt in den Geistern der Söhne des Ungehorsams herrscht. Es gibt einen Fürsten. Es gibt Geister, die jetzt in dem Zwischenraum zwischen Himmel und Erde herrschen. Und ihr wandelt darin. Epheser 6, Vers 12, kennen wir alle. Da spricht er von den Christen und Paulus sagt, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Kein Mensch ist in einer neutralen Zone. Jeder Mensch lebt irgendwie unter Herrschaft. Das stellt Paulus hier sehr deutlich heraus. Ja, die Menschen in Albersdorf wissen auch, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Ja, die Menschen in Albersdorf wissen auch, dass sie irgendwann mal sterben müssen. Sie wissen auch, dass man eine Stunde, die man vergeudet hat, nicht zurückholen kann. Was die Menschen in Albersdorf aber nicht wissen, ist die geistliche Dimension ihres Lebens. Die Herrschaftsverhältnisse, in denen sie stehen. Die Tatsache, dass die Tage, in denen sie leben, böse sind. Und auch das stellt Paulus deutlich heraus. Kapitel 4, ab Vers 17, schreibt er von den Ungläubigen und er sagt, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt wie die Nationen in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd am Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie wissen nicht um die geistliche Dimension, ihr ja. Ihr wisst, dass die Tage böse sind und deswegen nutzt den Kairos, weil ihr diese Erkenntnis habt. Liebe Leute, wenn wir von dieser Erkenntnis herkommen, dann macht das auch einen Unterschied. Einen Unterschied zwischen uns, ja, und den Leuten in Albersdorf, was unsere Motivation anbetrifft. Wenn wir wissen, wir wollen den Kairos nutzen, weil die Tage böse sind, dann spielt der Gedanke dahinter, ja, in einer bösen Zeit wird es vielleicht nicht allzu viele Kairosse geben, nicht allzu viele Momente, die wir nutzen können. Die Kairosse können begrenzt sein, weil der Böse herrscht. Und weil die Welt böse ist, weil die Tage böse sind, nutze ich als weiser Mensch den Kairos. Es könnten nicht so viele sein. Das macht einen Unterschied auch im Inhalt. Wenn ich weiß, dass die Welt oder dass die Tage böse sind, der Satan dahinter steht mit seinen Dämonen, der jetzt in dieser Luft herrscht, sagt Paulus, dann möchte ich den Kairos so nutzen, dass ich dem Bösen entgegenwirke. Dass ich Gutes in die Welt bringe. Dass ich Licht in die Welt bringe. Das macht einen Unterschied und das ist genau der Gedanke, den Paulus hier formuliert. Seid weise, erkenne tiefer, erkenne wirklich und dann handle draus und dann nutze den Kairos. Das wirft zwei Fragen auf. Paulus, wenn das so ist und wenn ich das verstehe und die Einsicht habe, dass die Tage böse sind und ich den Kairos dementsprechend die Zeit, die Gelegenheit nutzen möchte, sie gestalten möchte. Erstens, was soll ich jetzt konkret tun? Und zweitens, woher nehme ich die Kraft und die Disziplin dafür? Die erste Frage fordert heraus. Die zweite Frage ermutigt, wenn Paulus jetzt darauf eingehen wird. Auf beide Fragen geht er ein, indem er zwei Konsequenzen zieht. Wenn das der Tatbestand ist, sagt Paulus in Vers 17, erstens, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Willst du den Kairos nutzen, weil du weißt, weil du weise bist und weißt, dass die Tage böse sind? Möchte ich den Kairos nutzen, bedeutet das für dich, erkenne, was der Wille des Herrn ist. Paulus bleibt hier relativ offen. Man kann sagen, er entlässt uns hier in eine gewisse Eigenständigkeit, in eine gewisse Eigenverantwortung. Erkenne, du bist gefragt und dann wende an. Und dieses Erkennen, Leute, hier ist es spannend, sich mal den griechischen Begriff anzuschauen. Es meint nicht ein Erkennen durch Nachdenken oder ein Erkennen durch Meditieren, sondern hier haben wir einen Begriff stehen, den man wortwörtlich übersetzen kann mit Zusammensammeln. Wurde in der Landwirtschaft gebraucht, aber eben auch auf geistiger Ebene. Im zweiten Fall vor allem mit diesem Vorzeichen, dass man gesagt hat, ich sammle alle Aspekte einer bestimmten Sache zu einem Ganzen. Und wenn ich alle Aspekte einer Sache zu einem Ganzen gesammelt habe, ja, wie so ein Puzzle, alle Puzzleteile zusammengenommen, dann habe ich ein Ganzes vor mir, dann erkenne ich. Dann kann ich Schlussfolgerungen ziehen, dann kann ich damit arbeiten. Und das meint hier dieses Erkennen, sammel zusammen. Hier steht Fleiß, hier steht Aktivität dahinter, hier steht nicht dahinter, begebe dich in eine andere Sphäre, meditiere 5 Stunden und dann wirst du es irgendwann mal wissen. Hier meint, sammel zusammen. Füg das Puzzle zusammen. Und wenn du das Puzzle vor dir liegen hast, dann wirst du erkennen. Dann wirst du Schlussfolgerungen ziehen. Dann wirst du das anwenden können. Lass mich 2 Dinge dazu sagen. Liebe Leute, das fordert uns heraus, aktiv zu sein. Tatsächlich Jäger und Sammler zu sein, was den Willen Gottes für mein Leben hier und jetzt betrifft. Sammel. Sei aktiv. Baue das Puzzle des Willens Gottes in deinem Leben zusammen. Such die Steine. Vergleiche die Steine. Setz sie in Beziehung zueinander. Durchdenke sie, durchbete sie. Sei fleißig und sammel, dass du den Willen Gottes vor Augen hast. Ich weiß, das ist eine Aussage, die wir alle kennen. Deswegen möchte ich einen anderen Schwerpunkt setzen. Wisst ihr, ich glaube, das Schlimmste, was in unserem Leben als Christen passieren kann, ist die Tatsache, dass wir mit Gott fertig sind. Damit meine ich nicht, dass ich mich von Gott absage, dass ich Gott leugne. Wenn ich sage, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir mit Gott fertig sind, meine ich damit, dass wir sagen können, alles hat seine Ordnung. Alles habe ich mir zurechtgelegt. Alles habe ich beantwortet. Ich habe zu jeder Frage das passende Wort. Ich habe zu jedem theologischen Thema die passenden Argumente. Es wird zur Gewohnheit und mein Glaube wird abgestanden. Das meine ich, ich bin mit Gott fertig. Ich habe alles durchdacht. Alles passt. Ich habe meine Ordnung. Und da, wo meine Ordnung ist, wird der Glaube schnell abgestanden. Ich habe mal ein Buch gelesen oder in einem Buch von Martin Schleske, er ist Geigenbauer und er hat ein Buch verfasst mit dem Titel Der Klang, wo er viel über seinen Beruf schreibt, aber auch über sein Leben als Christ. Und er schreibt Folgendes. Ein leidenschaftsloser Geist ist der gefährlichste Feind des Glaubens. Es ist eine subtile Form des Unglaubens, wenn man sich an das, was man glaubt, gewöhnt hat. Es ist kraftlos. Ein wacher Glaube kann sich weder an Gott noch an die Welt gewöhnen. Denn in der Gewöhnung ist die Seele ohne Hoffnung und der Geist ohne Fragen. Sind wir mit Gott fertig? Weil wir meinen, wir haben eine Ordnung und die steht. Und ich brauche nicht mehr leidenschaftlich unterwegs sein. Lass mich dir 1, 2 Fragen stellen. Kennst du noch Sehnsucht? Wenn du das Wort Gottes studierst, nach dem Willen Gottes fragst, kennst du das Ringen? Kennst du das Kämpfen mit Gott? Kennst du das, wenn du dich ärgerst, dass du nicht alles verstehst? Kennst du das, dass du verzweifelst und wirklich Gott fragst, Herr, das nervt mich jetzt. Wie kann ich das in meinem Leben übertragen? Was bedeutet das? Herr, das fordert mich heraus und das stört mich. Kennst du das, dass du ihn leidenschaftlich liebst? Ich wünsche mir vom ganzen Herzen, dass wir als Gemeinde Detmold Nord niemals mit Gott fertig sind. Gott will quellfrisch gefunden werden. Gott will quellfrisch erlebt werden. Und es ist nicht von ungefähr, dass die viele, viele Verheißungen in der Schrift mehr das Suchen betonen als das Finden. Sucht, klopft an, fragt. Jeremia 29, 13, ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich vom ganzen Herzen suchen werdet, versteh den Willen Gottes, sei nicht fertig mit ihm. Ringe, sammel zusammen, füge das Puzzle zusammen und dann zieh Schlussfolgerungen. Und dann weißt du, wie du den Kairos nutzen kannst. Zweite kurze Beobachtung. Wenn wir den Willen Gottes für unser Leben zusammensammeln wollen, das Puzzle zusammenstellen wollen und erkennen und verstehen wollen, müssen wir eben darauf achten, dass der Wille Gottes hier sehr vielschichtig ist. Gott hat uns vielerlei Verantwortungen hineingestellt, überstrahlt natürlich von der Verantwortung, ihn zu verkündigen, aber auch die Gemeinde zu bauen, gute Werke zu tun, meinen Platz in der Familie einzunehmen. Und aus diesen vielfältigen Verantwortungen erwachsen ganz verschiedene Aufgaben oder Herausforderungen, womit wir unsere Zeit zu füllen haben. Natürlich bedeutet das auf der einen Seite, nicht faul zu sein. Wie viele Sprüche gibt es hier, die das thematisieren? Auf der anderen Seite sagt Gottes Wort aber genauso, achte darauf, dass du Ruhe hast. Es gibt Anweisungen, die dahin gehen, setze deine Geistesgaben ein und sei in der Gemeinde aktiv. Genauso gibt es Aussagen, wo gesagt wird, achte darauf, dass du deinem Haus gut vorstehst. Und da solltest du auch mal zu Hause sein und mal deine Kinder prägen und deine Ehe pflegen. Wir haben viele Verantwortungen, woraus viele Aktivitäten entstehen. Und so haben wir das Puzzle vor uns mit all der vielfältigen Aufgaben, in denen wir stehen. Und Paulus sagt, hab diesen Willen vor Augen. Und dann schaut, wenn der Kairos da ist, die nützliche Gelegenheit, der Moment, den ich jetzt gestalten kann und schaut, was trifft jetzt auf mich zu und wo kann ich das leben. Es geht nicht darum, alles umfassend gleichzeitig zu tun, sondern zu der richtigen Gelegenheit, zu der sich bietenden Gelegenheit, das Richtige zu tun. In Sprüche heißt es, alles hat seine Zeit und eben nicht alles zur gleichen Zeit. Erkenne, was dran ist. Hab den Willen Gottes vor Augen. Und dann, wenn der Kairos kommt, dann handle, dann wende an. Und hier ist es sehr tröstlich, dass Paulus eine zweite Schlussfolgerung zieht. Und er sagt, deswegen berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Wenn wir hier in die Selbstständigkeit entlassen werden, erkennt, was der Wille Gottes ist und dann wendet an, sagt Paulus, aber ihr seid nicht alleine in diese Selbstständigkeit entlassen. Gott spricht hier seine Hilfe aus, er spricht sie zu in der Form des Heiligen Geistes. Und er sagt, ich habe euch jemanden zur Seite gestellt, der euch hier unterstützen kann, euch hier befähigen kann. Zeit gestalten, mein Leben führen, heißt, hat mit Geistgegenwart zu tun. Wenn ich wach sein will für Situationen, wenn ich wach sein will für Menschen, wenn ich wach sein will für bestimmte Gelegenheiten und wenn ich auf der Hut bin, wo kann ich den Kairos jetzt gestalten? Wo ist die sich bietende Gelegenheit? Was kann ich jetzt tun, sei es für mich, was auch mal nötig ist, oder für die anderen oder für Gott? Dann hängt das ganz eng mit der Frage zusammen, wovon lässt du dich beherrschen? Und Paulus sagt, bitte nicht vom Wein. Wenn du dich schon beherrschen lässt, dann doch nicht vom Wein, sondern vom Heiligen Geist. Er wird dir helfen, diesen Kairos zu erkennen, den Willen Gottes anzuwenden in der ganz speziellen, sich bietenden Gelegenheit und ihn auszuleben. Es ist schon spannend, dass Paulus hier gerade den Heiligen Geist anführt. In der Bibel wird der Heilige Geist sehr deutlich als die Person des dreieinigen Gottes beschrieben, durch die Gott in der Welt gegenwärtig ist, um was zu tun? um zu wirken, um zu gestalten, um kreativ zu sein, um Leben zu schaffen, um etwas zu tun. Bei der Schöpfung ist der Geist Gottes, der über den Wassern schwebt. Als die Stiftshütte gebaut wird, ist es der Heilige Geist, der zur Vollendung dieser Arbeit geschickt wird. Der Heilige Geist schenkt Geistesgaben, der Heilige Geist erneuert den Menschen. Der Heilige Geist ist die kreative Person des dreieinigen Gottes, mit der Gott dynamisch, kreativ, lebensschaffend in unserer Welt wirkt. Möchtest du den Kairos gestalten? Lass dich von diesem Geist füllen. Lass dich von diesem Geist beherrschen, der kreativ und lebensschaffend ist, wo Gott etwas macht und die Gelegenheiten nutzt. Und so spricht uns Paulus hier diese Hilfe zu und stellt sie eben parallel zu dieser Eigenständigkeit und sagt, hier habt ihr Führung, hier habt ihr jemanden, der euch hier leitet und führt. Lasst uns weise sein. Lasst uns weise sein und den Kairos nutzen. Liebe Gemeinde, weil wir verstehen, dass die Tage, in denen wir leben, böse sind, weil wir tiefer schauen als nur auf das Vordergründige. Lass uns weise sein und fleißig den Willen Gottes zusammentragen, dass wir eine Basis, einen Ausgangspunkt haben, um zu entscheiden, wenn jetzt die Gelegenheit da ist, was mache ich damit? Was ist für mich dran? Und lass uns vom Heiligen Geist füllen, der als kreativer Schöpfergott in der Welt unterwegs ist und der uns hilft, den Kairos zu erkennen, ihn zu gestalten und den Willen Gottes anzuwenden. Amen.